Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo ihr Lieben, zum 52. Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin.
Tja, was ist so passiert in diesem Monat? Das große Thema ist und bleibt leider Trump, aber diesmal zum Glück ein bisschen mehr Anti-Trump.
Ja, der Trump hat ja ziemlich vielen Personen aus muslimischen Ländern die Visa gesperrt. Und als Folge gab es ziemlich viele Demos und Flughafenbesetzungen und krass viele Aktionen.
Riots,
ja, es ist mega schwer, da überhaupt den Überblick zu behalten.
Das dauert immer noch an. Also die radikale Kampagne fungiert so unter dem Namen Disrupt G20, was sich eben noch auf den 20. Januar bezogen hat. An dem Tag, an dem Trump offiziell die Präsidentschaft angetreten hat. Diese Kampagne hat eine Website, wo man sich auch am besten über die Ereignisse, die sich über die gesamten Vereinigten Staaten abspielen, auf dem Laufenden halten kann.
Ja, ansonsten kann man auch mal bei CrimeThink vorbeischauen und bei It's Going Down. Da gibt es auch super viele Neuigkeiten, wer sich da auf dem Laufenden halten möchte.
Ja, was sicherlich gut ist, also vielleicht das einzig Gute an der Präsidentschaft Trump ist, dass es eine starke soziale Bewegung in den USA wieder an den Start bringt, wie es seit Occupy nicht mehr der Fall war. Wobei ich denke, dass wir und diese Bewegung nicht vergessen sollten, dass Rassismus, dass Abschiebungen nichts Neues sind seit der Trump-Ära, sondern dass unter Obama so viele Abschiebungen stattgefunden haben wie unter keinem anderen Präsidenten vor ihm. Naja, das Ganze wird jetzt salonfähig, aber wurde vorher unter der scheinbar toleranten, sogenannt offenen Gesellschaft natürlich praktiziert und war gängige Praxis. Also das Ganze hat Kontinuität und ist dort drin nichts Neues, genauso wie repressive Polizeigewalt etc. Wir wollen jetzt zu einem weiteren Despoten übergehen.
Ja, nämlich zum Präsidenten von Aserbaidschan. Der hat ja zwei anarchistische Aktivisten einsperren lassen für 12 Jahre Knast, weil die ein regierungskritisches Graffiti gesprüht haben. Es wurde ihnen da irgendwie 2 Kilo Heroin untergejubelt. Genau, wir haben da schon mal auf Englisch drüber berichtet und das Plädoyer, das Verfahren
vertont,
genau. Ja, es gab Soli-Aktionen in Berlin auch an der aserbaidschanischen Botschaft. Ja, es wurde so ein bisschen Adbusting da betrieben. Die haben auf eine Kampagne hingewiesen, die den Fall international bekannt machen will und quasi einem Diktator in den Arsch treten will.
Ah, damit sind wir in Berlin angekommen.
Und wir bleiben natürlich auch in Berlin in der großen Politik. Das mit dem Holm, das hat sich ja nicht erfüllt, die Hoffnung auf die Revolution in Berlin.
Genau, wir berichteten im letzten Mal darüber, aber genau, nach der zerschlagenen Hoffnung auf die parlamentarische Revolution in Berlin besteht jetzt zumindest Hoffnung auf die Berliner Kommunen quasi. Es hat eine Besetzung an der Humboldt-Universität gegeben.
Genau, also da haben sich quasi Studis selber Wohnraum genommen. Ja, ob das jetzt passiert wäre, wenn Holm Staatssekretär geworden wäre,
ja,
ist jetzt
nicht
mal dahingestellt.
Ne? Ja, genau, geht es da eigentlich nur um den Holm? Also besetzen die jetzt, weil der Holm nicht Staatssekretär geworden ist? Oder?
Nein, die besetzen auch, weil der Holm nicht Staatssekretär geworden ist. Aber eigentlich wollen die viel mehr, also die ganze Bäckerei quasi. Was ich aber eigentlich ganz cool finde, weil so ziemlich viele Studis, die sonst halt irgendwie nicht mit Selbstorganisation in Kontakt gekommen werden, irgendwie lernen, wie das funktioniert, wie besetzt man ein Institut, was muss da alles passieren, so diese ganzen Gruppenprozesse, die ablaufen, die wir und ihr sicher alle kennt. Falls nicht, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Da geht viel ab.
Genau, man wird halt einfach zum handelnden und denkenden Individuum und nicht zu einem verwalteten Studi in der grauen Masse, genau. Der seinen Schein hinterher läuft.
Und gerade das kann man ja ziemlich gut sehen, weil die sehr viel autonomes Bildungsprogramm auf die Beine stellen.
Wir verlassen jetzt Berlin, aber bleiben bei den Besetzungen.
Genau, und gehen nach London diesmal.
Na, da hört man ja nicht viel aus London.
Nee, da scheint nicht viel zu gehen, was zu Besetzungen angeht.
Aber nicht so in diesem Januar.
Nee, es gab nämlich eine Gruppe mit dem schönen Namen ANAL, also Autonomous Nation of Anarchist Libertarians, die haben einen Palast besetzt in London. Aber nicht den Buckingham Palast, sondern...
Ja, jetzt hast du hier die Enttäuschung. Jetzt mehr.
Ja, den Stadtpalast von Andrei Goncharenko. Das ist so ein russischer Oligarch, der da quasi ein Haus...
Der hat mehrere Häuser, mehrere Paläste in London, aber...
Ja, der hat das Kapitalanlage, ne?
Und lässt eigentlich für seinen Spaß.
Aber der lässt die doch leer stehen.
Ja, genau, aber der will ja vielleicht alle 2 Jahre da mal ein Fest feiern oder so.
Na, auf jeden Fall haben die AktivistInnen den Palast zu einer Unterkunft für obdachlose Menschen umfunktioniert.
Genau, und sind da auch sehr, sehr offen mit der Presse umgegangen, also haben die Presse da durch die Zimmer geführt und ihr Konzept vorgestellt und so weiter. Das hat es bis in den Guardian geschafft. Und genau, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Grüße nach London. Best wishes for the squatting action.
Würde ich sagen, gehen wir zurück nach Deutschland, oder? Aber nach...
Und es sieht nicht überall so gut aus, um die Besetzung, wie in Bonn.
In London, meinst du?
Ja. Ups. Genau. In Bonn bestand seit Mitte letzten Jahres ein libertäres Zentrum in einem Spekulationsobjekt von einer dubiosen Immobiliengesellschaft mit Sitz in Luxemburg oder so, glaube ich. Na gut, das kennen wir, das Spiel. Nee, das war nicht in Luxemburg, aber der... Ja,
irgendwo.
Ja, aber der Hauptmanager davon, der CEO, ist irgendwie schon mal wegen Korruption verurteilt worden und genauso schöne Sachen. Auf jeden Fall. Ja, was haben die da gemacht? So.
Was man halt in einem libertären Zentrum so macht. Infoabende, Küfer.
Genau, Hilfe für Geflüchtete.
Genau. Ja, auf jeden Fall hat die Polizei das leider geräumt. Aber ich habe gehört, dass schon neue Leerstandsobjekte in Bonn besucht worden sind. Vielleicht gibt es da bald ein neues libertäres Zentrum.
Ja, das wäre wohl zumindest angemessen. Eine andere westdeutsche Stadt, in der sich viel tut, von der wir allerdings immer wieder was hören.
Ja, nicht nur Gutes hören, sondern auch leider sehr viel Schlechtes, nämlich Dortmund.
Aber auch viel Gutes, ich würde ja sagen, es geht heiß her. Also.
Schon, so ein bisschen ambivalent. Ne?
Ja, da wird der Konflikt auf die Spitze getrieben.
Ja. Da hat sich eine anarchistische Hochschulgruppe gegründet an der TU Dortmund.
Genau, und die war den dort ja sehr, sehr aktiven und vernetzten Nazis dermaßen ein Dorn im Auge, dass sie versucht haben, diese Gründungsveranstaltung zu blockieren, indem sie mit 50 Nasen eben versucht haben, die Zugänge zu diesem Gebäude zu sperren. Genau, ist ihnen aber nicht gelungen, die Gruppe gibt's. Es gab viel Solidarität nach dieser Aktion von der Schwarzen Ruhr-Uni, aber auch von einer Gruppe aus Bern. Das ist nicht das Einzige, was wir diesen Monat aus Dortmund zu berichten wissen. Es gab eine Infotour von Antifaschistinnen aus Bulgarien.
Genau, die reden über ein Großevent, was in Bulgarien jedes Jahr stattfindet, so ein großer Aufmarsch. Und da sind auch Nazis aus Deutschland beteiligt, zum Beispiel aus Dortmund. Genau, und die Antifa-Gruppe hat Vortrag gehalten im Black Pigeon. Haben wir ja schon öfter darüber berichtet. Ein anarchistisches
Zentrum, Buchladen.
Ja, für die Nazis war es ein Desaster, wie immer, super gut. Es gab voll viel Solidarität von den NachbarInnen und eigentlich wieder mehr Publicity für das Black Pigeon als Erfolg für die Faschos.
Diese Gefährtinnen aus Bulgarien, die haben ja nicht nur da geschaut, die haben eine größere Rundreise gemacht.
Die waren auch jetzt in Berlin.
Und sind die noch unterwegs? Kamen die noch irgendwo wo zu Gesicht bekommen? Nee, die sind jetzt durch, oder? Können wir keinen Tipp geben. Wir bleiben leider bei Nazis.
Und kehren zurück nach Berlin, nämlich nach Neukölln. Wir haben ja im letzten Podcast darüber berichtet, dass es auf verschiedenen Neuköllner Orte und Personen Brandanschläge gegeben hat. Nicht nur Brandanschläge, auch Steinwürfe in Wohnzimmer und so. Und als Reaktion wurden 2 Nazis in Neukölln mit Plakaten und Flyern geoutet. Coole Aktion auf jeden Fall.
Noch ein bisschen heißer her ging es in Dessau. Es hat sich ja Anfang Januar auch diese jährliche Demonstration zum Gedenken an Uri Jallos gewaltsamen Tod, Mord, gejährt. Und im Anschluss dessen hat, um eigentlich auf das Versagen, oder wir würden ja vielleicht nicht von einem Versagen sprechen, wir stellen uns ja jetzt Gerechtigkeit ein bisschen anders vor als durch ein Justizsystem, aber jedenfalls hat es Anschläge auf verschiedene Institutionen der Justiz gegeben, also da wurden Türen und Eingänge durch Feuer beschädigt. Genau, Feuer kann man legen durch Benzin, aber genau, auch aber man durch...
kann auch Kohle
anzünden. Genau, das ist ja auch ein Gefahrengut deshalb.
Genau, und aber es ist selten, dass man das wiederkriegt, ne? Also normalerweise nimmt die Polizei das ja weg und behält es. Die Riga 94 hat...
Ja, aber die sind ja auch nicht ohne Herz. die Polizei, die haben ja jetzt auch ein
bisschen... Sie haben ein Kohlenherz.
Ja, genau, die haben Kohlenherz und deshalb...
Ah ja, sie, ja. Na, ja, auf jeden Fall haben sie der Riga 94 erlaubt, ihre Kohle, die die Bullen im letzten Januar geklaut haben, durften sie sich wiederholen. Und es gab...
Wiederholen nebenbei, das haben sie nicht zurück in ihren Keller gekriegt, sondern...
Sie mussten es abholen, genau, und es gab eine Demo und es sollte quasi eine Kette gebildet werden.
Es war ausdrücklich keine Demo.
Natürlich, es war keine Demo. Genau, es sollten viele Leute mit vielen Gefäßen zur Bullenwache kommen und helfen, die Kohle zu transportieren. Wir wissen leider nicht, wie das gelaufen ist. Also wenn uns da jemand was stecken will, da sind wir dafür sehr offen.
Ja, apropos stecken, wir können Audioschnipsel immer irgendwie verbrauchen. Also wenn ihr so ein tolles Telefon meinetwegen habt, was ja auch als so ein Amateurmikro fungieren kann, nimmt uns gerne mal ein Schnipsel auf und schickt uns das und vielleicht findet das Platz in unseren Audios.
Genau, ansonsten sind wir immer offen für Kritik und Anregungen. Genau, ihr könnt uns das schicken unter aradio-berlin@riseup.net. Wir haben auch Twitter, da kann man sich auch mit uns kurz schließen.
Genau, wenn ihr was habt, was unbedingt rein muss, wo ihr denkt, das ist ganz wichtig für die anarchistische Berichterstattung, dann sind wir da interessiert dran. Und, aber jetzt müssen wir mal aufhören zu schwätzen.
Sache, nämlich wenn ihr denkt, boah geil, anarchistisches Radio, habe ich voll Bock drauf. Ja, klar, wir suchen mega viele Leute gerade. Deswegen schreibt uns einfach eine E-Mail und ich würde sagen, wir fangen mal an mit unserem...
Ja, was ist denn der Fokus diesmal?
Der Fokus. Der Fokus ist, haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen, die Riga-Straße und so rebellische Kieze.
Genau. Genau, das ist ja immer wieder Thema für uns. Wir haben uns da ja auch aktiv eingebracht in Dortmund bei der Nordstadt-Demo. Das Audio könnt ihr hören. Genau, aber beginnen wir mit unserem Fokusbeitrag.
Aber bevor es wirklich losgeht, gibt es erstmal noch ein Lied, nämlich Gefahrengebiet von Geigerzähler.
Die Ausweise, bitte.
Tina, die wollte nur Schrippen holen. Da hat man ihr einfach die Zeit gestohlen. Was ihr seit kurzem fast täglich geschieht. Sie lebt nämlich im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Udo möchte, das kann man doch verstehen, seine Liebste um die Ecke mal besuchen gehen. Jetzt steht er in der Kälte und guckt ganz verliebt und fragt sich, wann er seinen Ausweis wieder kriegt. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Ida hat einen Platzverweis, ihre Wohnung unten drin. Was für ein Scheiß. Jetzt schleicht sie sich zu ihrer Arbeit und hat für sowas alles gar keine Zeit. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Olesja lässt ihre großen Kinder kurz allein. Da springt das SLK zum Fenster rein. Sie haben Waffen, das ist sehr schön. Man kann die Freude in den Kinderaugen sehen. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Wirklich verstehen, solltet ihr uns einfach mal besuchen gehen. Im Gefahrengebiet gibt's manchmal Kaffee und Kuchen. Ihr solltet uns wirklich mal besuchen.
Friedrichshainer Nordkiez in Berlin hatte es im vergangenen Jahr ein paar Mal in die Schlagzeilen des Mainstreams geschafft. Als Brennpunkt von Aufwertung und Widerstand, als ein neues Gefahrengebiet im Anschluss an die Hamburger Klobürstenkämpfe und im Rahmen der Teilräumung der Vereinsräume in der Riga 94 sowie der damit einhergehenden martialischen Besatzung durch die Cops. Besonders die Rigaer Straße war als der Kilometer Anarchie, dem einige mittlerweile abgebrochene Lokalpolitiker den Krieg erklärt hatten, in aller Munde. Seit dem Sommer ist es aber vermeintlich ruhig geworden. Doch jetzt, im vergangenen Januar, als sich nicht nur der Kohlenraub in der Rigaer Straße durch die Cops verjährt hatte, passierte so einiges. Der Prozess um Balu ging in die Hochphase und die Räumungsklage gegen die Kaderschmiede wurde verhandelt. Grund genug für uns, sich nochmal genauer anzuschauen, wie es aktuell um die Rigaer Straße und ihren rebellischen Kiez gestellt ist.
Berlin, 2. Februar 2011. Liebigstraße, Ecke Rigaer Straße. Das Hausprojekt in der besetzten Liebig 14 wird geräumt. Darauf folgt, was heute der Tag X genannt wird. Die Räumung bekommt durch zahlreiche dezentrale Aktionen ihren Preis. Bürgerliche Medien berichteten so davon.
Berlin hat eine 1-Million-Euro-Nacht erlebt und dabei geht es nicht um einen Geldregen, sondern um die mutmaßliche Schadenssumme. Verursacht durch Krawallmacher und Chaoten, die nach der Räumung des besetzten Hauses in Friedrichshain mit zerstörerischer Absicht durch den Kiez zogen.
Und der Staat zählte natürlich auch schon damals haargenau mit.
Ein Polizeidienstgebäude, Bankfilialen, Supermärkte, die O2-World, der Liegenschaftsfonds, der Ostbahnhof, ein Autohaus, zwei Kaufhäuser, Modegeschäfte, Bürogebäude, Straßenlaternen, die BSR.
Ja, so einiges. Leute hatten Wort gehalten und die Räumung teuer werden lassen. Doch warum erzählen wir das? Nun, einerseits jährt sich die Räumung mit dem Erscheinen unseres Januar-Rückblicks und andererseits kamen im vergangenen Monat einige Dinge zusammen, die wir in Verbindung mit den Ereignissen von damals setzen und die es für uns nahelegen, einen genaueren Blick auf den Friedrichshainer Nordkiez zu werfen, um zu schauen, was da aktuell los ist. Denn wie es auch schon in dem eben zitierten Medienbericht geradezu prophetisch hieß:
Es wird spannend werden zu sehen, mit welcher Taktik die Beamten dieser Zerstörungswut beim nächsten Mal gegenübertreten werden.
Und ja, die Repressionsorgane fanden durchaus eine neue Taktik der Aufstandsbekämpfung. Diese wurde anderswo schon vorher angewandt und ist mittlerweile gemeinhin bekannt als das Gefahrengebiet. Das Gefahrengebiet im Riga-Kiez besteht nun schon seit bald 1,5 Jahren und hatte besonders im Frühjahr und Sommer letzten Jahres den Leuten das Leben schwer gemacht. Daher wollen wir uns erkundigen, wie es jetzt darum gestellt ist. Auch passierte letztes Jahr die Teilräumung der Kaderschmiede in der Riga 94, welche zahlreiche Proteste nach sich zog, allerdings auch wieder Repression. Thunfisch, Aaron und Balu sind 3 Betroffene, die nach einer Demo im Juli 2016 vom Staat belangt wurden. Während erstere seit Ende November in Untersuchungshaft sitzt, wurde Aaron mit einer Bewährungsstrafe verurteilt und Balu ist aktuell unter Auflagen frei. Sein Prozess allerdings dauerte den vergangenen Januar über an und wir hoffen, dass er nun im Februar einen glücklichen Ausgang für ihn haben wird. Ebenfalls vor Gericht wurde jetzt auch die Räumungsklage gegen die Riga 94 verhandelt. Die Eigentümergesellschaft Lafone Investment Limited mit Sitz in London hatte über einen Berliner Anwalt geklagt. Wie sich jetzt, wieder am 2. Februar, allerdings 2017 herausstellte, konnte gar nicht geklagt werden, da diese Lafone Investment Limited zurzeit keinen Vorsitzenden hat und ihr Anwalt damit auch keine Vollmacht für die Prozessführung. Das brachte der Anwalt des Vereins Freunde der Kaderschmiede, Lukas Theune, im Gericht ein. Wir hatten ihn kurze Zeit vor dem Prozess getroffen und uns nochmal zusammenfassen lassen, was letztes Jahr am 22. Juni passierte.
Eines Morgens kamen halt die Polizei und einige Bauarbeiter und haben gesagt, sie wollen jetzt sofort die Vereinsräumlichkeiten räumen und dann sofort mit dem Umbau beginnen. Dagegen haben wir dann einen Eilantrag eingelegt, weil wir gesagt haben, der Verein hat den Besitz schon über ein Jahr in diesen Räumen gehabt. Das heißt, man kann nicht jemanden einfach so räumen, sondern man muss ein Räumungsverfahren vom Gericht vorher betreiben. wenn man damit erfolgreich ist mit diesem Räumungsverfahren, dann kriegt man einen Räumungstitel, dann muss man einen Gerichtsvollzieher beauftragen und der kann dann so eine Räumung vornehmen. Aber so geht es nicht, dass einfach Bauarbeiter und Polizeibeamte kommen und das in Betrieb nehmen. Damit haben wir dann gewonnen vom Landgericht. Das heißt, im Juli hat das Landgericht festgestellt, dass die Räumung rechtswidrig war und dass der Verein Recht hat, wieder die Räume in Besitz zu nehmen. Das ist dann auch so geschehen. Also ein, zwei Tage später haben wir dann tatsächlich mit Hilfe einer Gerichtsvollzieherin die Räume wieder in Besitz genommen und seitdem ist der Verein auch wieder in den Räumlichkeiten und kann die entsprechend nutzen.
Damit zog dann auch die Belagerung durch die Cops erstmal ab. Die Dank den ganzen Block umstellt hatten.
Im September wurde dann verhandelt über den Einspruch des Eigentümers gegen dieses Versäumnisurteil. Der war damals nicht erschienen und auch sein Anwalt nicht. Und da hat das Gericht auch nochmal festgestellt, nee, die Räumung war wirklich rechtswidrig und so geht's nicht. Gleichzeitig hat der Anwalt der Eigentümerin dann eine Räumungsklage eingelegt, die jetzt am Donnerstag verhandelt werden wird.
Und die wurde jetzt, wie gesagt, abgelehnt. Allerdings hat der wohl leicht empörte Anwalt der Eigentümer schon angekündigt, ganz schnell die Vollmacht organisieren zu wollen und noch von der 14 Tage lang anhaltenden Möglichkeit Gebrauch zu machen, Einspruch zu erheben. Also ganz zu Ende ist die Geschichte noch nicht. Auch nicht zu Ende ist das Gefahrengebiet. Auch hier gibt es eine laufende Klage. Doch was genau ist eigentlich dieses Gefahrengebiet, so vom bürgerlichen Recht aus gesehen?
Bei dem Gefahrengebiet ist es so, es gibt da eine uralte Vorschrift im Berliner Polizeigesetz, dass bestimmte Orte zu, so heißt es im Gesetz, kriminalitätsbelasteten Orten erklärt werden können, in denen dann verdachtsunabhängige Personenkontrollen stattfinden dürfen. Die Gesetzesbegründung, das Gesetz ist uralt und bezog sich damals auf Orte wie Bordelle, Ringervereine, also klar abgegrenzte, in der Regel einzelne Häuser. Anders ist es ja hier, es wird schon seit einiger Zeit flächendeckend angewendet in Berlin. Es erstreckt sich auf Plätze, aber auch auf ganze U-Bahn-Linien, wo diese kriminalitätsbelasteten Orte Anwendung finden sollen. Und im Nordkiez, das haben wir auch dargelegt, ist es ja ein Quadratkilometer großes Gelände, in der Zehntausende von Menschen wohnen, die dadurch davon betroffen sind, jederzeit personenunabhängig kontrolliert zu werden. Das halten wir auch für rechtswidrig. Die Klage vom Verwaltungsgericht ist anhängig.
Wie durch Anfragen über fragdenstaat.de herauskam, werden die genauen Abmessungen des Gefahrengebiets der Öffentlichkeit gegenüber nicht bekannt gegeben. Mit der überraschenden ehrlichen Begründung, dass staatliches und polizeiliches Handeln nun mal unberechenbar, mit anderen Worten, willkürlich sein muss. Trotz allem lässt der Staat ja juristische Mittel gegen sich zu. Somit auch die laufende Klage. Aber wann ist denn da mit einem Ergebnis zu rechnen?
Also diese verwaltungsgerichtlichen Verfahren, die haben immer den Nachteil, dass sie sehr lange dauern. In der Regel hat man eine Bearbeitungszeit von verwaltungsgerichtlichen Kammern von ungefähr 2 Jahren. Das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass die Klage bestimmt noch ein Jahr anhängig sein wird. Die Polizei hat jetzt auch noch nicht zugegeben, dass es rechtswidrig war. Das heißt, die Klage schwebt weiterhin, aber ich denke, die Erfolgsaussichten sind sehr gut.
Nun, dann mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Jetzt ist erstmal wichtig, dass es mittlerweile ruhiger geworden ist, die Schikane nachgelassen und die Leute in der Riga 94 für den Moment durchatmen können. Und ein Stückchen die Straße runter gibt es dann noch einen ganz anderen Kampf, den solidarische BewohnerInnen austragen. In der Riga 71 bis 73 soll ein neuer Apartmentkomplex entstehen, welcher weitere Mietsteigerungen und Verdrängung mit sich bringen würde. Ein Paradebeispiel dafür, wie Senat und Wirtschaft Hand in Hand an der Umstrukturierung von Nachbarschaften arbeiten, für Profite und um unbequeme Kräfte aus dem Stadtbild zu drücken. Hierzu organisieren sich Leute horizontal und mit verschiedensten Mitteln. Wir haben uns mit einigen von ihnen unterhalten.
CG, also Christoph Gröner, der wurde vor einigen Jahren schon als Immobilienkönig von Leipzig gefeiert irgendwie. Und interessant ist halt auch so von den hierarchischen Strukturen dieses ganzen CG-Konsortiums. Er ist halt 100%iger alleiniger Eigentümer dieser ganzen Firma sozusagen. Die sind halt total gewieft. Die haben in ihren eigenen Strukturen halt zum Beispiel eigene Juristerei. Die sind auf jeden Fall rednerisch total geschult. Das kommt bei uns jetzt nicht so an, weil wir uns nicht mehr verarschen lassen. Aber die sind halt sehr gewieft und das interessiert die halt auch wirklich überhaupt nicht, wo die da reingehen.
So eine Person aus der Gruppe Nordkiez lebt. über den CG-Konzern, welcher in der Riga-Straße 71 bis 73 das sogenannte Carré Sama Riga bauen will. Einen Gebäudekomplex, welcher laut Konzernpropaganda eine Mischung aus anspruchsvollem Wohnen und szenetypischen Kunst, Kultur und Arbeitswelt anhand von 133 Wohnungen bieten soll. Riga-Kiez konsumierbar machen, zumindest für alle mit dem entsprechenden Geldbeutel.
Ja, es sind halt einfach letztendlich Wohnungen, die im Quadratmeterpreis von 11 bis 13 Euro angesiedelt sind, was natürlich für Leute, die hier im Kiez wohnen, also völlig undenkbar ist, das zahlen zu können.
Von Konzernseite heißt es da auch wörtlich, unser Vertical Village Konzept richtet sich an leistungsorientierte Menschen, also an Freiberufler, Manager oder Fachkräfte, die nur für einen begrenzten Zeitraum in der Stadt arbeiten. Das ist dann wohl das Menschenbild vom heutigen Gewinner in der westlichen Metropole. Jung, erfolgreich, aus Wirtschaft, Politik oder Kunst und immer so flexibel wie die Kapitalflüsse selbst. Ob dieses senkrechte Dorf dann auch dazu dient, die lebensdurchdringenden und bestimmenden Hierarchien auch ja an den eigenen vorübergehenden vier Wänden zu haben? Also ist dann ganz oben am teuersten und die Leute im Erdgeschoss kriegen keinen Parkplatz? Nun, jedenfalls hat all das sehr wenig mit den Leuten zu tun, die das Leben in der Nachbarschaft ausmachen und prägen, das jetzt aber ausgeschöpft und verwertet werden soll. Entsprechend sind einige Leute von ihnen mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. So auch die Leute, die sich seit einiger Zeit in der Gruppe Nordkiez lebt organisieren. Sie arbeiten an der Mobilisierung der Nachbarschaft gegen die CG-Gruppe und die Kiezgestaltung von oben herab.
Wir selber haben jetzt eben einmal den Anspruch, weiter Öffentlichkeit zu machen. Das heißt eben dieses tägliche Scheppern, was wir 19 Uhr haben, wo natürlich auch alle herzlich eingeladen sind, zu kommen in die Riga 71, 73. Also wir machen da einfach immer für 10 Minuten Rabatz.
So versammeln sich seit einigen Wochen jeden Abend Leute vor dem Gelände und hauen auf Töpfe und Pfannen. Oder gehen zu sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahren, quälen sich durch Bauordnungen und versuchen generell einfach mehr Leute für den Kampf zu aktivieren. Denn noch kann das Projekt theoretisch gestoppt werden. Die Baugenehmigung soll im März verhandelt werden. Die Gruppe geht daher mehrgleisig vor. Nicht nur, um möglichst viele und auch unterschiedliche Leute zu involvieren.
Aber wir wollen eigentlich gar nicht so als Aktionsgruppe so sehr irgendwie da an die Politik herantreten, außer dass letztendlich wie bei einer Demonstration, dass man plakativ denen was entgegenhält und Druck macht, indem man eben weiter Öffentlichkeit schafft. Also wir wollen jetzt da keine Gremienarbeit machen, aber es ist natürlich über die Gesetzgebung, jetzt die Baugenehmigung auszusprechen, halt nochmal jetzt so auf den letzten Metern eine Möglichkeit, um da reinzukrätschen. Zumal halt sich auch über die Wahlen der Bezirk ja neu konsolidiert hat und ja zumindest auf der politischen Ebene auch ein bisschen mehr nach links gerutscht ist. Also die Hoffnung war jetzt da, dass man vielleicht da auch noch ein paar Leute findet, die da nochmal anders drüber nachdenken. Aber das passiert halt nur, wenn wir entsprechend Druck reingeben. Und da ist halt die große Herausforderung, die ganzen Kräfte, die eigentlich in der Riga Straße auch alle da sind, in unterschiedlichster Form, die zusammenzufassen auf verschiedenen Kommunikationsebenen, um auch nach diesem verheerenden letzten Jahr, wo so viele Kräfte gebündelt wurden, und ich denke, das war auch politische Absicht von Henkel, Kant, Krümmer da eben, dass die uns so genervt haben, um halt Investorinnen diesen Weg zu bereiten, den Weg zu ebnen. Ne?
Henkel, das war dieser schräge Innensenator, der CDU-typisch mit dem Thema innere Sicherheit Wahlkampf machen wollte und auch mal so Seltsames von sich gab wie:
Hört mal zu, liebe Linksautonome, wenn ihr ein paar Wünsche habt, die wir erfüllen können, damit ihr aufhört zu zündeln, dann sagt uns das jetzt.
Ja.
Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht.
Die Wahlkampfstrategie ging voll in die Hose und Henkel ist jetzt weg. Doch was heißt das konkret für Gentrifizierungsprozesse wie dem Carré Sama Riga? Und was soll denn so ein Bürgerbeteiligungsverfahren oder BVV sein?
Ein riesenblödes, ganz beschissenes Proforma-Ding ist, was eigentlich, also da wird es in den nächsten Jahren darum gehen, da ranzugehen, wenn man nicht wirklich viele Massen auf die Straßen kriegt, die wirklich sagen, hier, weil mittlerweile stehen die Leute mit dem Rücken zur Wand und die anderen raffen es halt noch nicht. Aber ne, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist aber diese Baugesetzgebung, die halt viel zu viele Sachen durchlässt und dass den Bezirken halt an bestimmter Stelle, selbst wenn die Bezirkspolitiker wirklich und Politikerinnen hinter uns stehen sollten und skeptisch gegenüber bestimmten Vorhaben, dann ist es im Zweifel regelmäßig in den letzten Jahren so gewesen, dass der Senat einfach durchwinkt. Das war unter Wovereit so und das ist auch jetzt so.
Heißt, selbst wenn der Bezirk gegen das Projekt wäre, könnte die höhere Ebene im Senat trotzdem noch einknicken. Hier scheint sich sympathischerweise niemand falsche Hoffnungen auf ein Gegenlenken von staatlicher Seite zu machen. Zumindest nicht einfach so, sondern nur mit der entsprechenden Mobilisierung.
Je mehr Radau und Krawall hier ist, desto größer ist dann auch das Interesse. Leider, wenn nicht so viel los ist, dann Rigaer Straße ist einfach schon so ein Label. Da kommen dann die Medien erst vorbei, wenn es wirklich ein bisschen brennt. Also von daher ist es uns auch wichtig, gerade so eine Möglichkeiten zu haben, der Öffentlichkeitsarbeit und Leute ranzukriegen, dass das Scheppern wirklich konstant möglich ist, dass das auch immer größer wird und immer mehr Leute dazukommen können, weil Veränderungssperre wurde vorhin schon mal erwähnt, das wäre halt noch die Möglichkeit für den Bezirk, wenn der dazu bereit wäre, und das wird dann nur sein, wenn ganz viel Druck auch von der Straße kommt, jetzt dem akut bevorstehenden Abbruch der letzten Strukturen, die auf dem Gebäude noch da sind, was dann ja auch bedeutet, jetzt kann gebaut werden, erstmal einen Riegel vorzuschieben. Und das ist jetzt unser Nahziel und dann das andere zu gucken, darüber zu diskutieren, wie können wir hier günstigen Wohnraum reinkriegen, was kann da der Bezirk noch machen, wie können wir Druck ausüben, das wäre dann das Fernziel sozusagen.
Also es ist das letzte Gelände, was eigentlich noch eine Möglichkeit bietet, da jetzt noch durch verschiedene Proteste und so weiter einfach mitzubestimmen und die Verdichtung im Kiez einfach aufzuhalten beziehungsweise an der Stelle zu stoppen, zu verringern, wie auch immer, am liebsten wirklich volle Kanne zu stoppen, weil es gibt ganz andere Bedarfe im Kiez.
Die Strukturen haben sich ja in den letzten 10 Jahren schon so drastisch verändert, dass es auch extrem schwierig ist, eben solidarische Strukturen und Vernetzungen überhaupt noch aufrechtzuerhalten, weil quasi man geht ein Haus weiter und dann sind auf einmal neue Nachbarinnen da und die haben vielleicht auch gar kein Interesse irgendwie loszulegen, weil die das nötige Geld mitbringen. Und so ist halt unsere große und sehr schwierige Aufgabe, also auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen Leute mitzunehmen.
Für mich ist bei all dem Gegen auch das Für einfach immer wieder ganz, ganz wichtig. Es geht ja auch wirklich darum, wie wollen wir denn hier bitteschön alle miteinander leben? Was ist uns wichtig? Was brauchen wir?
Also insofern ist CG jetzt natürlich auch der Aufhänger, ja, dass hier gut. Im Kiez seit Jahren gentrifiziert wird und dass hier in verschiedenen Straßenzügen, in der Dolziger beispielsweise, gefühlt fast die Hälfte der Häuser mittlerweile Neubauten sind, die in den letzten 2-3 Jahren errichtet wurden. Das ist uns allen bewusst und auch jedem hier im Kiez, weil man kann ja schlecht die Augen davor verschließen, aber wir hängen uns jetzt an diesem Thema auf und mit der Zielrichtung, die natürlich sehr viel weiter geht als jetzt nur, also wenn das erfolgreich ist oder vielleicht auch wenn es nicht erfolgreich ist, CG zu verhindern, um dann dennoch eine gewisse Struktur zu haben, um in der Richtung weiterarbeiten zu können und dann auch die eigentlichen Ziele zu erreichen, die für uns dahinter stehen.
Ich meine, sozialer Wohnungsbau, den gibt es so einfach schon seit Jahren nicht mehr. Es ist seit über 10 Jahren nicht mehr gebaut worden für Leute mit geringem Einkommen. Ob es jetzt nun Leute aus welchen Gründen auch immer ohne Arbeit sind oder ohne Einkommen, ob es alleinerziehende Menschen sind, ob es Rentnerinnen sind, ob es Freedom Fighters oder geflüchtete Menschen sind und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es ja 1000 Gründe. Und wer hier irgendwie in dieser Gesellschaft nur Geld verdient mit der Arbeit, die Person macht oder nicht, das ist ja sowieso auch nochmal immer die Frage, ja, die mich immer wieder erstaunt, also mit welcher Legitimation Leute eigentlich sagen, ja, ich verdiene das und das und deswegen und so. Also da sind schon sehr unterschiedliche Lebensstandards und Werte, die jetzt in diesem Kiez auch immer mehr hinzukommen, wo man tagtäglich eigentlich zu gucken hat, wie man sich damit arrangiert. Aber die Frage ist auch ganz persönlich für mich gesprochen, was kann ich denn eigentlich ertragen und von mir noch verantworten, wenn ich einfach weiß, dass Leute hier im Kiez sind, die am Essen sparen, um sich die Miete hier leisten zu können, egal ob das in anderen Kiezen schon längst so ist oder nicht. Ich kann das mit mir nicht vereinbaren und ich finde es auch eine Frechheit, wenn Leute irgendwie, weil sie das Problem selber nicht haben, dann irgendwie, also das eine ist Kritik üben und sagen, okay, ich fühle mich dadurch gestört. Zum Beispiel beim Shedban hatten wir neulich so eine Diskussion mit so einem anwohnenden mit 50er Paar, ich glaube Ehepaar oder was, wie auch immer. Also diese immer wieder schleichende und manchmal richtig zuschlagende Entsolidarisierung als Resultat von unterschiedlichen Lebensrealitäten und so weiter. Also das ist auch was, wofür ich jeden Tag versuche, irgendwie dagegen zu gehen und andere Sachen zu leben. Was in diesem Kiez auch noch auf eine gewisse Art und Weise möglich ist. Es gibt hier jeden Abend Fokü in verschiedenen Läden und, und. Also da gibt es noch Möglichkeiten und die werden auch versucht, immer wieder hochzuhalten.
So scheinen sich im Rigaer Kiez seit Jahren die Widersprüche der kapitalistischen Stadtentwicklung fast schon plakativ zu zeigen. Auf der einen Seite gibt es das Erbe der HausbesetzerInnenzeit, zum Beispiel durch Projekte wie die 94 oder die anfangs erwähnte ehemalige Liebig 14, deren Räumung breiten Widerstand mobilisierte und den Staat in seinen Versuchen, Berlin zu verwerten, auf neue Repressionsmechanismen wie das Gefahrengebiet brachte. Die Klassensolidarität zwischen InvestorInnen und LokalpolitikerInnen zeigte sich vielfach im letzten Jahr. Sei es, wenn eine Londoner Investmentfirma per Anwalt die Polizei auf den Plan rufen kann, den rechtsstaatlichen Prinzipien entgegen, denen diese ja eigentlich ihrem eigenen Mythos entsprechend verpflichtet sein müsste. Oder wenn neue Luxuswohnungen wie das Carré Samariga gebaut werden sollen, der Protest dagegen durch fadenscheinige sogenannte Bürgerbeteiligungsverfahren abgedämpft werden soll, und falls das nicht funktioniert, bleibt Verlass auf den Senat, der mittlerweile dann zumindest zu einer anderen Argumentation gezwungen ist, aber am Ende eventuell doch durchwinkt. Es hat schon seinen Grund, warum Leute Sachschaden anrichten als Form der Gegenwehr. Das ist dann so ein bisschen wie, wenn im grünen Kapitalismus den Firmen zukünftig Geld fürs Umweltverschmutzen abgenommen werden soll. Wenn Stadt und Investoren nur Zahlen sehen, dann überlegen sich Leute, wie sie diese beeinflussen können. Dabei bieten Kieze wie der um die Riga ja viel mehr für die Gesellschaft, als dass sie durch Verweigerung und Widerstand gegen Aufwertung und Aneignung günstigeren Wohnraum erhalten.
Diese Idee der Hausprojekte, diese Idee der selbst organisierten Strukturen, dass die zukunftsweisend ist und nicht irgendwie hier immer auf die Linken und die Autonomen und gefährlich und tralala geguckt wird, sondern eigentlich, dass auch die Presse, dass die Medien, dass die Gesellschaft irgendwie da mal ein Verständnis für entwickelt oder wieder ein Verständnis für entwickelt. Ich meine, es gab ja schon diese ganze Hausbesetzerin-Szene in den 80ern und so weiter. Das ist alles schon wieder vergessen.
Räumlichkeiten, wo man sich frei, unabhängig vom Geldbeutel und sonst welchen anderen äußeren Faktoren einfach treffen kann. Dieser Wunsch, selbst bestimmt zu leben und solidarisch zu leben, dass es einem einfach nicht am Arsch vorbeigeht, wenn der Nachbar geräumt werden soll oder wenn jemand nichts zu fressen hat und so weiter. Das merke ich, dass das zum einen wächst und zum anderen merke ich eine stärker wachsende Ignoranz von anderen Menschen. Also diese Schneise ist extrem groß.
Somit ist der Kampf im Friedrichshainer Nordkiez einer unter vielen in Berlin. Einer, an dem sich die grundlegenden Konflikte zwischen Solidarität und Ausbeutung, Selbstbestimmung und Wettbewerb zeigen. Einer, an dem sich auch zeigt, dass gemeinsam auch widrigen Umständen entgegen etwas gerissen werden kann. Wer sich davon überzeugen lassen will, sollte vielleicht einfach mal selbst im Gefahrengebiet vorbeischauen. Die Initiative Nordkiez lebt würde sich sicherlich freuen.
Das ganz konkret jeden Tag um 7, genau. Direkt vor dem Gelände dann, also Siegerstraße 71 bis 73, da trefft ihr immer Leute an, in wechselnden Konstellationen von uns. Wir sind da immer gesprächsbereit, also wer sich da einfach einklinken will, kann dann einfach die Leute ansprechen, die dort jeweils vor Ort sind, genau. Und was zu scheppern mitbringen.
Ja. Kochtopf, Pfanne, alles was Lärm macht. Wir haben auch so komische Vuvuzelas und so, die sind dann auch manchmal sehr gruselig.
Thank you. Riga am Wandel. 15 Jahre nach der Räumung der besetzten Häuser weichen jetzt die übrig gebliebenen Mietshausprojekte der immer gleichen Mischung aus teurer Wohnung oder Wohneigentum. Sie ziehen ein und wollen Ruhe. Schließlich haben sie ja bezahlt. Und die Riga? Mein Zuhause? Lebe ich 14 geräumt. 4000 Bullen. Für 10 Leute im Haus. Seitdem ist viel passiert. Eine Mieterbewegung ist entstanden. Und der Kampf geht weiter.
Violence to all that objects, getting tight with your hands to your bed, and this is what they call justice. This is what they call fair.
So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Tear apart the walls that keep us from each other.
And I wish I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state,
so let's burn. Burn the prisons down. Burn. Burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Das waren noch einmal Geigerzähler und danach System Failure. Wie immer haben wir für euch das weite Feld der Medien nach dem Auftauchen der Anarchie durchforstet. Und wir sind wieder mal fündig geworden, nämlich in Beiträgen zu Unternehmensführung, deutschem Brot, sozialen Medien, Smartphones und einigen mehr. Aber hört selbst.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
In unserer allmonatlichen Presseschau haben wir dieses Mal einige besondere Leckerbissen für euch zusammengestellt. Also aufgepasst. Los geht's mit dem Begriff
Holokratie.
Den müsst ihr euch unbedingt merken, denn wie sagt es die Webseite arbeitsabc.de?
Vor allem Entrepreneure sollten diesen Begriff auf dem Schirm haben. Es könnte nämlich sein, dass er sich zum absoluten New Work Trend in 2017 entwickelt.
Oh, 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 New Work Trend also. Aber was heißt denn das überhaupt? Die Website klärt auf.
Holokratie ist eine besondere Art, Unternehmen zu organisieren bzw. zu managen. Hierarchien und Ebenen werden vollständig abgeschafft.
Keine flachen Hierarchien mehr, sondern gar keine. Aber für das Fehlen von Hierarchien gibt es doch schon ein Wort. Anarchie nämlich. Wohingegen der Erfinder der Holokratie, Brian Robertson, sich etwas verkünstelt zu haben scheint. Denn
Holos
ist vollständig und
Kratie
Herrschaft, also beschreibt seine Wortschöpfung die totale Herrschaft. Aber vielleicht ist das ja auch nur ein Fingerzeig auf die totale Herrschaft des Kapitalismus, die sich trotz aller Neuerungen auf dem Arbeitsmarkt nicht grundlegend ändern wird.
Eine ganz rührende Geschichte können wir euch aus Norwegen vorstellen. Die Südwestpresse berichtet über eine Bäckerin aus Ulm, die sich in Norwegen selbstständig gemacht hat, und zwar mit Biobrot. In dem Artikel unter dem Titel
»Norweger lieben Ulmer Seelen«
heißt es dann:
»Im Unterschied zu deutschen Bäckereien variiert das Sortiment stark. Brote sind derzeit nicht so gefragt, dafür umso mehr Kleingebäck wie Seelen, Laugenbrötchen und Kuchen. Immer wieder kommen Kunden mit Spezialwünschen.«
Das klingt ja spannend, aber wie geht es dann weiter?
»Wir sind ein bisschen wie Anarchistenbäcker«, sagt Lisa, die immer wieder etwas ausprobiert.
Wow, das hätten wir auch nicht besser sagen können.
Weiter geht's, leider, mit der Polizei. Und zwar dem Treiben der Polizei bei Twitter. Denn
die sozialen Medien haben unsere Kommunikation völlig verändert,
behauptet Oliver Timper, Leiter des Social Media Teams der Polizei in München gegenüber brand1.de. Konkreter heißt es in dem Artikel:
Er ist angestellt in einer Behörde, zu deren Grundfesten klare Befehlsketten, strenge Hierarchie und Dienstwege gehören. Sein tägliches Arbeitsmittel dagegen ist ein Medium, das von Offenheit, Schnelligkeit und Interaktion lebt und in dem kommunikative Anarchie herrscht.
Ja, als Gruppe, die tatsächlich Twitter nutzt, können wir das durchaus bestätigen. Wir fragen uns nur, was Oliver Timper daraus geschlussfolgert hat. Hat er vielleicht den Arbeitgeber gewechselt? Fragen über Fragen.
Eine Frage, die uns schon immer beschäftigt hat, ist: Was hat es eigentlich mit der Akku-Anarchie auf sich? Die Seite techbook.de klärt uns auf.
Spielt Ihr iPhone manchmal auch verrückt?
Nein, wir haben kein iPhone.
Obwohl das Display noch 20% Ladung anzeigt, herrscht plötzlich Akku-Anarchie. Das Smartphone schaltet sich manchmal einfach aus.
Verstehen wir voll.
Hängt es dann an der Steckdose, springt es plötzlich wieder von 0 auf 10% und mehr.
Jetzt ist eigentlich alles klar. Manche Smartphones stecken sich mit der Anarchie an und dann haben sie keinen Bock mehr, den Kommerz- und Lifestyle-Rummel mitzumachen. Hoffen wir, dass sich diese Krankheit immer weiter ausbreitet und auch über iPhones hinaus Verbreitung findet.
Wenig Verbreitung scheinen manche anarchistische Allerweltseinsichten in Weil am Rhein gefunden zu haben. Immerhin stellt die Badische Zeitung ein Theaterstück vor und schreibt:
Darf man feiern, während drumherum Anarchie herrscht? Um diese durchaus aktuelle Frage dreht sich die neue Inszenierung des Theaters Tempus Fugit, die auch musikalische Elemente bietet.
Wir wissen nicht so richtig, was wir darauf antworten sollen, war diese Frage doch höchstens Anfang des 20. Jahrhunderts aktuell. Schließlich hat Emma Goldenmann eine glasklare Antwort darauf gegeben. Wenn ich hier nicht feiern kann, ist es auch nicht meine Anarchie.
Schließen möchten wir mit der
fröhlichen Anarchie,
die wir in der Süddeutschen Zeitung entdecken konnten. Rob Bidulf ist nämlich Zeichner von Beruf und hat mit Grrr eine Bildergeschichte rausgebracht, bei der die Anarchie vor allem im Wald herrscht. Darin geht es um
Tierolympiade, Sängerwettstreit, Freundschaft und Zusammenhalt.
Ja, vielleicht sollten wir alle öfter mal in den Wald, aber vielleicht finden wir ja auch ein echt kooperatives Spiel, das wir mitnehmen könnten.
We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they could never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn notes, encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. 'Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. I see that you've been beaten, I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe, this will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near every step of the way, then maybe it'll be better. Supremacy, we're coming for you.
Als Fundstück im Internet wollen wir euch diesen Monat mal wieder ein Heftchen zum Ausdrucken ans Herz legen. Vielleicht kennt die oder der ein oder andere das Zine Learning Good Consent. Darin geht es, wie der Name schon sagt, um Konsens und wie das in Beziehungen, sexuell oder nicht, funktionieren sollte. Auf jeden Fall gibt es davon jetzt auch eine deutsche Übersetzung, die ihr unter konsenslernen.noblogs.org findet.
Damit sind wir wieder am Ende unseres diesmonatlichen Podcasts angelangt. Wir wollen auch schon spoilern, worum es beim nächsten Mal gehen wird, nämlich um den jährlich stattfindenden Polizeikongress.
Genau, und dazu gibt es wie eigentlich jedes Jahr eine Demo, zu der wir auch aufrufen, nämlich am 18.02. um 15 Uhr. Los geht's am Cottbusser Tor und dann Richtung Oranienplatz, die Oranienstraße auch weiter, Richtung Potsdamer Platz. Mal schauen, wie weit es geht.
Das Motto wird sein Smart Resistance.
Genau, weil es nämlich auch beim Polizeikongress um sogenannte smarte Technologien gehen soll.
Genau, insofern ist es ein bisschen Mitmachradio, weil ihr quasi jetzt mitgestalten könnt, was wir beim nächsten Podcast erzählen. Ich hoffe, es wird eine erfolgreiche Aktion und damit entlassen wir euch wieder ins wahre Leben.
Genau.
Tschüss.
Pestañe, a la buena ni a quien guañe.